Auf den ersten Blick könnte man sagen, nach der WM und Q-School sei tote Hose, doch auf den zweiten Blick wird klar, Stephen Bunting gewinnt das Bahrain Darts Masters und Bo Greaves, die dominiert die Challenge Tour. Doch auch aus deutschsprachiger Sicht gibt es dort mit Stefan Belmont etwas fürs Auge oder in diesem Fall bei Checkout eher etwas fürs Ohr.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Ich habe es eben schon einmal kurz angesprochen. Es war doch in dieser eigentlich etwas ruhigeren Zeit einiges los. Stephen Bunting, der gewinnt das Bahrain Darts Masters. Bo Greaves, die dominiert mit zwei Events, die sie gewinnt. Die Challenge Tour steht im Ranking auf Platz 1 und hat die beste Nachrückerposition inne, um bei den Players Championship Turnieren mit dabei zu sein. Insbesondere auch, weil ein Dom Taylor ja wahrscheinlich diese nicht spielen werden können wird. Stefan Belmont, der ist hier auf den Fersen mit einem Sieg und einem Finale, und auch über das Abschneiden der Deutschen werden wir heute sprechen. Und wenn ich sage wir, dann ist da nicht mein normalerweise mitgemeinter Podcast-Partner Kevin Schulte gemeint in diesem Fall, denn der genießt immer noch die Sonne auf der anderen Seite des Erdballs. Ich habe heute tatkräftige Unterstützung von Jan Toden. Hallo Jan.
Hi Micha.
Jan, es wird eine Folge, in der wir mal so ein bisschen rund um den Globus hüpfen, wie Kevin es sonst aktuell tut. Wir schauen nach Bahrain, wir schauen nach England und wir schauen aber auch einmal in den Europapark. Willst du schon mal ganz kurz anteasern, was es damit auf sich hat?
Ja, wir hatten hier am Freitag von der PDC Europe eine Dartskala, die eigentlich ganz gut besetzt war mit Gaga, mit Dirk van Dijvenbode, mit Johnny Clayton, Raymond von Barneveld, dann erstmalig auch Shaggy in Deutschland am Start und Mike de Decker. Und ich habe das dann auch genutzt, um mit einigen Spielern mal zu sprechen. Und die Atmosphäre, kann ich nur sagen, war deutlich besser als das, was die TV-Sender aus Bahrain uns so transportiert haben. Auch wenn der sportliche Wert wahrscheinlich etwas darunter war. Aber für mich war es ein sehr gelungenes Paket, was ich da mal mitnehmen konnte. Und ein schöner Abend.
Und bevor wir dann jetzt aber chronologisch erstmal mit dem Bahrain Darts Masters reinsteigen, der übliche Werbeblock, ihr kennt es. Wir bedanken uns bei allen, die uns auf Patreon unterstützen. Das könnt ihr tun für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer pro Monat. Ein großes Dankeschön an jeden, der dort unsere Arbeit honoriert. Und ansonsten findet ihr in der Folgenbeschreibung nicht nur den Link zu Patreon, sondern auch zu unserem Discord-Channel, zu Instagram und Twitter und auch den Link zum Sport1 Darts Newsletter. Das gerne einmal abchecken. Ebenso wie die Checkout-T-Shirts, die immer noch erhältlich sind in einigen Größen in Schwarz und Weiß. Gerne einmal dort vorbeischauen. Und ansonsten, ja, bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als dass wir jetzt mit dem Bahrain Darts Masters reinsteigen. Wir sagen das natürlich immer so spaßhaft, zweitwichtigstes Turnier des Jahres und so weiter und so fort. Sind wir dann aber ehrlich, hat dieses Turnier einen schon eher geringeren sportlichen Wert? Aber wir hatten beim Bahrain Darts Masters das World Series Debüt für Chris Dobie. Wir hatten Nebrida, der zweite Asiate ist, der auf der World Series Tour ein Spiel gewinnen konnte. Wir hatten die Bahrainis, die wieder einmal ohne Leckgewinn geblieben sind. Wir hatten eine nicht unbedingt so krasse Stimmung vor Ort. Aber wir hatten einen Sieger mit Stephen Bunting, der zum ersten Mal auf der World Series jetzt sich einen Titel hat einheimsen können. Es ist die perfekte Wiederkehr für ihn gewesen. Und wir hatten auch einen Gervin Price, der auf einmal sportlich wieder auf sich aufmerksam macht.
Ja, ich denke, wir hatten vor allem so ein bisschen ja ein Reinschnuppern in das, was uns vielleicht in der Premier League erwartet. Klar, da werden wir noch einen Michael van Gerwen haben. Jetzt hatten wir hier Peter Wright dabei, was ja auch nochmal ganz schön ist. Mir waren nebenher noch Dinge aufgefallen, wie das neue Tattoo von Nathan Aspinall. Ich denke, bei diesen Events muss auch für sowas immer Zeit sein. Ja, die Dinge, die wir kennen aus Bahrain vom letzten Jahr, eine, ich würde sagen, gewöhnungsbedürftige Stimmung, aber auch dort können sie noch wachsen. Ich hatte so teilweise aus den Videomitschnitten, die ich letztes Jahr von eurer My Dart Coach Championship gesehen hatte, das Gefühl, dass dort mehr los war. Man ging dann auch zu komischen Momenten, sich Essen holen. Aber ja, es ist trotzdem auch wieder ein Reinschnuppern. Und wenn dann die Stars unter sich sind, dann versucht versuchen wir natürlich rein zu interpretieren, was ist los. Du sagst, das ist ein Stephen Bunting. Aha, der Bunting-Hype geht auch in Bahrain weiter. Er steht mit einem Titel da, ist vielleicht nicht ganz so bedeutend wie sein Masters-Titel, ist aber auch weiterhin kein Ranking-Titel. Ja, aber auch der Bully Boy hat jahrelang als Shanghai Darts Master firmiert und jetzt wird Stephen Bunting noch mit dem Titel des Bahrain Darts Masters Champion angekündigt werden können von John McDonnell und gucken wir, wo es ihn hinführt. Also ja, man darf nicht zu viel reininterpretieren in die Dinge, die wir gesehen haben, aber so ein bisschen versucht man doch ein Gespür dafür zu kriegen, wie sind die Spieler jetzt nach der WM wieder drauf.
Ja, und wer weiß, vielleicht ist Stephen Bunting ja auch der letzte Gewinner des Bahrain Darts Masters. Es ist ja noch nicht ganz geklärt, wie es dort weitergehen wird, bevor wir dann jetzt mit dem Finale reinstarten. Eine Sache, die mir noch lustigerweise aufgefallen ist im englischen Kommentar, ich glaube, Dan Dawson war es, bei dem Warmspielen im Spiel von Alexis Teulo, meinte er dann, also so frei übersetzt, mit dem Formel-1-Wagen, der da in der Nähe der Bühne steht, im Hintergrund, ja, das ist ein Formel-1-Auto, eines der schnellsten Dinge auf der Erde. Und im Vordergrund, ja, das ist Alexis Teulo. Also wer das gesehen hat, Alexis Teulo hat sich wirklich schon wahnsinnig viel Zeit gelassen und Zeit genommen da in dem einen oder anderen Moment. Das war natürlich etwas schwieriger anzuschauen für den neutralen Zuschauer, aber auch das gehört hier eben mit dazu.
Wenn wir aber schon über TV-Kommentare sprechen und du hier den englischen Kommentar bringst, dann möchte ich doch erwähnen, dass Adrian Geiler deine Wenigkeit im deutschen Kommentar erwähnt hat. Vielleicht kannst du kurz sagen, wie es dazu gekommen ist.
Ja, keine besonders große Story. Adrian Geiler hatte, glaube ich, auf irgendeine Zuschauerfrage oder ähnliches, wo es darum ging, wegen einer Kopfbedeckung, gesagt, dass man keine Kopfbedeckung beim Darts soweit tragen darf. Das war auch soweit komplett korrekt. Ich glaube, im Spiel von Abdullah Said war es, der sonst häufiger gerne mit einer Cappy, mit einer Kopfbedeckung spielt. Und ja, dann war ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie das Regelwerk dazu ist, hatte aber Lust, und für sowas hat man eben beim Bahrain Darts Masters auch mal Zeit, dann ein bisschen reinzunörden und zu schauen, wie ist denn eigentlich die Gemengelage rein faktisch im neuesten DRA Rulebook, also in den Regeln, denen auch ja die PDC-Turniere unterliegen, und habe dort mich einmal ein bisschen reingelesen. Ich glaube, am Ende ist es Regel 5.17.2 und da sagt es dann eben aus, dass Kopfbedeckung jeglicher Art verboten sind, außer sie sind aus religiösen oder medizinischen Gründen. Aus medizinischen Gründen muss das Ganze dann allerdings bescheinigt sein. Oder wenn der Turnierdirektor, der das letzte Wort hat, das Ganze erlaubt. Und das hatte ich Adrian nur auf WhatsApp geschrieben. Also nichts großartig Spannendes in die Richtung. Aber es ist eben ab und an mal Zeit bei solchen Turnieren, um da so ein bisschen reinzunörden. Und jetzt habt ihr es hier auch alle gehört. Hast du mich dazu verleitet? Dann lass uns aber jetzt reingehen, sportlich mit dem Finale zwischen Stephen Bunting und Gervin Price. Es sind am Ende des Turniers die beiden spielerisch besten Spieler, die sich hier im Finale gemessen haben. Lag auch daran, dass Abdul Nasser Yusuf in diesem Jahr nicht mit beim Turnier mit dabei war. Stephen Bunting, der gewinnt 8-4 am Ende im Finale, spielt knapp 100 Punkte im Schnitt. Und das lag auch daran, dass er dieses Spiel gewonnen hat, dass er eben den deutlich besseren Start direkt erwischt hat.
Ja, er startet direkt mit einem Break und kann dann eben das auch weiter nutzen, geht dann im Weiteren auch 2-0 und 3-1 in Führung. Und wie du sagst, es war ein wirklich gutes Niveau dieses Finales. Es war auch ein ganz interessanter Fakt, dass in den Legs 3 bis 7 immer einer der beiden Spieler wirklich auch perfekt mit einer 180 reinkommt. Ich glaube, man kann erwähnen, dass beide im Vorfeld dieses Spiels, und vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal drauf, jeweils schon mal einen Monster Average ans Board gebracht hatten. Und es ging hier so nicht ganz auf dem Niveau weiter, aber es ging eben doch ganz gut rein. Und also diese ersten 7 Legs versprachen schon mal wirklich viel. Bunting spielt 11 und 12 Darts, um dann 6-3 zu führen und sich hier doch ein bisschen deutlicher abzusetzen. Price kann dann nochmal reinkommen mit einem Rebake, verliert dann aber auch gleich wieder. Und am Ende ist es die Doppel 16, die Stephen Bunting zu seinem ersten World Series Titel bringt.
Und am Ende ist Stephen Bunting natürlich auch der verdiente Sieger in diesem Finale und hat sich das Ganze auch verdient, wenn wir einmal auf den Weg von ihm zu diesem Titel schauen. Im Achtelfinale ist er in das Turnier eingestiegen, 6-2 gewonnen gegen Nitin Kuma. Nitin Kuma, überraschend stark gespielt, fand ich hier mit 92 Punkten im Schnitt. Das war kein verkehrter Auftritt, aber am Ende ist es halt Bunting, der das einfach souverän macht und selbst ein gutes Spiel für Nitin Kuma reicht dann eben nicht gegen das normale B-Game von einem Stephen Bunting. Dann, du sprichst es an, ein Monster-Average im Viertelfinale gegen Chris Doby, 6-0 Whitewash, 111,33 Punkte von Stephen Bunting. Das war mal wirklich stark, war zu dem Zeitpunkt auch der neue Turnierrekord-Average für das Bahrain Darts Masters, hat dann genau 23 Minuten und 4 Sekunden gehalten, denn ein Mann aus Wales namens Gervin Price hatte da noch etwas dagegen, sprechen wir gleich drüber. Im Halbfinale dann die engste Partie für Stephen Bunting, gewinnt mit 7-6 gegen seinen Freund und Trainingspartner Luke Humphries, knapp 100 Punkte im Schnitt gespielt, sehr ausgeglichen, auch wenn Humphries immer leicht vorne war, und im Decider hatte Bunting dann den Anwurf. Beide starten perfekt mit der 180 rein und dann macht es Bunting mit 12 Darts bei eigenem Anwurf zum Match. War auch notwendig, da Humphries auf 46 Punkten stand nach 9 Darts, hat aber keinen Dart auf Doppel bekommen und Bunting macht es eben in 12 Darts. Und das musst du dann eben auch mal so abgezockt machen. Also im Decider 12 Darts eigener Anwurf. Für mich noch mehr der Knackpunkt, um dieses Turnier zu gewinnen, als das Finale an sich dann.
Ja, da ist für ihn auch sicher ordentlich Druck drauf gewesen. Luke Humphries hatte ja in der Runde vorher auch schon so ein knappes Match, wo er dann aber im Decider am Ende auch durchkam. Und wenn der auf 46 wartet, dann weißt du, er hat wahrscheinlich 2 aufs Doppel mindestens. Und so wie Luke Humphries sich ja auch präsentiert hat, wäre das wahrscheinlich das Leck an ihn gegangen. Also da war Druck drauf für Stephen Bunting. Klar, ist jetzt kein Major-Titel, aber ich denke, es tut ihm gut und bestätigt ihn, glaube ich, auch in seiner Wahrnehmung, auch jetzt, so wie die letzte Saison gelaufen ist, wie die WM gelaufen ist, dass da für ihn jetzt noch mehr möglich ist. Und er sieht sich verdient als Nummer 5 der Welt. Wahrscheinlich sieht er sich sogar noch vor einem Rob Cross, der ja auch hier wieder nicht so stark gespielt hat. Und da wird einiges nachkommen in dieser Saison von Stephen Bunting. Und ist doch gut, wenn da Spannung drin ist und nicht wie vielleicht von dem einen oder anderen befürchtet, das Gleiche wieder mit Luke gegen Luke losgeht.
Und auch sprechen müssen wir über den unterliegenden Finalisten, über Gervin Price. Ich fand, Gervin Price, der macht wieder richtig Spaß zuzuschauen. Der hat so eine gewisse Lockerheit, aber auch so eine gewisse Emotionalität, Verbissenheit, die natürlich rüberkommt, zurückgewonnen, hat auch an diesem Wochenende ein bisschen mit der Länge seiner Spitzen, mit dem Setup experimentiert und dann eben dieses eine Monster-Match im Viertelfinale gehabt gegen Luke Littler, gewinnt mit 6-2. Littler, der spielt 105,12 Punkte im Schnitt, kannst du dir ja eigentlich gar nicht so viel vorwerfen, denkst du, dann kommt Gervin Price und spielt 115,31 Punkte, bricht den Rekord von Stephen Bunting, ich habe es gesagt, 23 Minuten später. Ich glaube, das war eine Partie, auf die Gervin Price einfach auch wirklich heiß war, es Luke Littler, dem Wunderknaben, der Nummer 2 der Welt, dem amtierenden Weltmeister, einmal zu zeigen. Und das hat er hier gemacht. 115 Punkte spielst du nicht mal einfach so. Und er verpasst auch noch den Neuner auf der Doppel-12 in dieser Partie. Und da dachte ich mir, ich weiß nicht, wie du das siehst, ungewöhnlicher Weg für ihn, am Ende bei 141 Punkten Triple 20, Triple 19, Doppel 12 zu spielen. Weil eigentlich ist Gervin Price für mich immer jemand gewesen, und das hat er, glaube ich, gefühlt auch immer gemacht, der Triple 19, Triple 20, Doppel 12 spielt, damit er in diesem Switch eben mit den letzten beiden Darts oben auf dem Board bleiben kann. Er hat sich wohl mit der Triple 20 zu sicher gefühlt, aber ja, keine Ahnung. Leicht ungewöhnlich für ihn, aber geschadet hat es anscheinend ja nicht.
Ja, man weiß natürlich, also ich weiß jetzt nicht, wie sein letzter Neuner-Versuch oder wo der genau war und wie der vielleicht gescheitert ist. Wir erinnern uns alle dran, als er in der Premier League an einem Abend 2 Neuner geworfen hat, und er macht den Weg eben gerne so, wie du sagst, unten anfangen, dann oben auf die Triple 20, dann rüber switchen auf die Doppel 12. Was ihn jetzt hier bewogen hat, das nicht zu machen, oder ob es doch nur mal aus dem Gefühl raus ist. Keine Ahnung, jedenfalls schade. Das wäre noch ein Highlight gewesen, was dieses Match verdient hatte. Aber auch so, du sagst es, Gervin Price, ja, er präsentiert sich wieder irgendwie ein bisschen anders. Im Moment scheint die Lust da zu sein. Wir wissen alle nicht, wie das bei ihm vielleicht schon nächstes Wochenende aussieht. Aber er hat den Mund ja im letzten Herbst relativ voll genommen und die WM war schon ordentlich und jetzt ist es auch ansprechend. Und in diesem Match war er in allen Belangen besser als Luke Littler. Er hatte mehr 180er, er hatte das bessere Checkout. Da war vielleicht bei Littler auch so ein bisschen der Knackpunkt. Der hat nachher nur 2 von 9 Doppeln getroffen, aber er hat ihn hier dominiert und eben einen Luke Littler, der auch wieder eine 105 abgerufen hat und nicht vielleicht wie Doby in seinem Spiel gegen Bunting dann nicht performt hat und klar rausgeht. Also verdienter Sieg und das macht auch wieder Hoffnung darauf, dass wir vielleicht auch dann in der Premier League, deren Line-Up wir ja schon mehrfach diskutiert haben, dass da mehr Spannung reinkommt und die Spieltage offener sind. Und wenn ich habe ja die walisische Nummer 1 am Freitagabend live in Rust gesehen, da muss ich sagen, auch der hat gut gespielt, der hat den Abend auch dort gewonnen, aber was Gervin Price hier abgeliefert hat, ist dann nochmal eine Nummer besser.
Ja, und natürlich bist du als walisische Nummer 2 dann auch lieber beim World Series Event in Bahrain und lieferst da ab, als bei allem Respekt eine Gala im Europapark zu gewinnen. Etwas sprechen sollten wir auch noch über die anderen Namen, die bei diesem Turnier mit dabei waren. Wir müssen sprechen über Nathan Espinel. Der hat sich eigentlich ganz gut verkauft gegen Luke Humphries im Viertelfinale. Beide spielen über 100 Punkte im Average. Es läuft aber immer noch nicht alles so ganz rund, vor allem in engeren Situationen. Steht bei 5 von 23 Darts auf die Doppel, verpasst dann einen Matchdart auf der, ich glaube, Doppel 14 war es. Luke Humphries checkt ihm 123 Punkte zum Match um die Ohren. Ist natürlich ärgerlich, war aber gerade auch hinsichtlich der Leistung bei der WM eigentlich mal wieder ein besserer Auftritt von Nathan Espinel. Und nicht ganz so gut lief es bei Rob Cross. Der einzige PDC-Star, der das Achtelfinale nicht übersteht, verliert mit 6:3 gegen Paolo Nebrida. Paolo Nebrida kommt hier durch mit 82 Punkten im Schnitt, Rob Cross bei 86 mit 13%, 3 von 22 Darts auf die Doppel. Ist das, Jan, so muss man sich fragen, vielleicht ein schlechtes Omen für die Premier League? Ich meine, WM lief schon nicht wirklich rund, auch wenn es jetzt nur das Bahrain Darts Masters ist, aber hier lief es jetzt auch nicht rund. Was sagt das über Rob Cross so aus? Ich meine, er ist jetzt nicht rausgegangen mit einem schlechten Spiel, zumindest im Viertelfinale irgendwie gegen Chris Doby oder so, sondern eben auch wieder, bei allem Respekt, gegen Paolo Nebrida.
Ja, mir macht das auch ein bisschen Sorgen. Klar, aller Respekt gegenüber Paolo Nebrida, der auch im Ellipelli der beste Asiate war. Und jetzt, wie wir es vorhin schon mal angeteasert haben, der zweite Asiate ist, der mal einen Sieg auf der World Series Tour hatte. Es ist 7 Jahre her. Damals hat es Royden Lam 6:5 in Shanghai gegen Gary Anderson gewonnen. Trotzdem, genau, muss es der Anspruch eines Rob Cross als Nummer 4 der Welt sein, einen Paolo Nebrida eigentlich zu dominieren. Du kannst, auch wenn es doof läuft und der andere bringt seinen Anwurf immer klar durch, auch mal mit 6:5 in diesem Format verlieren. Aber 3:6 ist mir eigentlich ein bisschen viel. Checkout war sehr schlecht. Aber bei ihm konnte ich in diesem Auftritt jetzt nicht die Tendenz zum Besseren erkennen. Und man sieht so ein bisschen, warum, glaube ich, auch viele auch bei der PDC so ein bisschen gehofft hatten, auch wenn das gemein klingt, dass er vielleicht aus den Top 4 der Order of Merit noch rausfällt und man ihn nicht unbedingt auf die Premier League mitnehmen muss.
Über die weiteren 4 PDC-Stars, Luke Humphries, Chris Doby, Luke Littler und Peter Wright, müssen wir jetzt auch nicht zu viel sprechen oder dort in die Leistung oder irgendwelche Spiele zu viel hineininterpretieren. Also würde man ihnen hier für das Bahrain Darts Masters ein Zeugnis ausstellen, würde dort draufstehen, sie haben erfolgreich am Bahrain Darts Masters 2025 teilgenommen.
Die klassische Siegerurkunde der Bundesjugendspiele und da hat Rob Cross eben nur die Teilnahmeurkunde und andere haben die Ehrenurkunde, ne?
Ja, dann Ehrenurkunde für die 4 genannten. Die Frage, ein bisschen im Raum, die man sich jetzt auch als Darts-Nerd stellen kann, wie viele Ehrenurkunden wird Peter Wright in diesem Jahr noch einheimsen können bei der World Series? Wahrscheinlich wird er jetzt nicht mehr so viele World Series-Einsätze bekommen, oder? Ich meine, beim Dutch Darts Masters ist er erstmal raus, Michael van Gerwen ist dann wieder zurück. Vielleicht wird die PDC hier und da auch nochmal einen Mike de Decker mitnehmen, einen Dimitri Vandenberg. Warte vielleicht mal ab, wenn jetzt eine Bo Greaves, wir kommen gleich drauf zu sprechen, bei den Players Championship Turnieren nachrückt und da mal wirklich ein bisschen für Furore sorgt. Vielleicht nehmen sie auch mal eine Bo Greaves mit oder machen was auch immer. Ich meine, Fallon Sherrock war ja auch damals in Kopenhagen schon mal mit dabei oder so. Und da kann es schon sein, dass das vielleicht, auch wenn es ein großer Name ist, der Tickets verkauft, der Leute in die Hallen zieht, auch der letzte World Series-Einsatz in diesem Jahr für Peter Wright gewesen ist. Vielleicht nehmen sie ihn auch nochmal mit in den Madison Square Garden. Am Ende wird sich jetzt mein Leben aber auch nicht positiv oder negativ beeinflussen, ob sie ihn nochmal mitnehmen oder nicht.
Ja, ich denke, die werden den so ganz gezielt einsetzen, wo er vielleicht marketingtechnisch mal gut passt, wo vielleicht einer der anderen Stars auch sagt, Leute, ich bin raus, oder vielleicht will Luke Littler mal wieder ein Fußballspiel gucken. Ich glaube, da ist er so ein ganz guter Joker und es kommt ihm vielleicht ja auch entgegen, dass er dann nicht allzu viele dieser Reisen hat, dass er auch aus der Premier League dieses Jahr mal raus ist. Also vielleicht ist das für ihn eigentlich die allerbeste Kombo und ja, man kann auch eine World Series ohne Peter Wright machen und da gibt es, glaube ich, guten Ersatz, den du auch gezielt dann entsprechend der Austragungsorte einsetzen kannst.
Und abschließend zu Bahrain dann auch nochmal ein kurzer Blick auf die internationalen Spieler. Die Bahrainis mit Saeed und Mahmoud erwartet schwach, gewinnen kein Leck. Abdul Nasser Yusuf bleibt der einzige Bahraini, der bei diesem Turnier jemals ein Leck gewinnen konnte. Es könnte nicht schöner sein. Nebrida, wie erwähnt, gut unterwegs gewesen. Auch Nitin Kumar, wir haben es schon gesagt, gegen Bunting sehr stabil gewesen. 92 Punkte im Schnitt gespielt. Lee, Illegan, Teule und Song, die waren dann auch eher einfach mit dabei. Aber generell, ja, kann man auch sagen, dass dieses langsame Tempo mehrerer Asiaten für den Zuschauer auch einfach ein bisschen mehr ein Downer ist. Und wenn dann parallel Deutschland bei der Handball-WM spielt, dann schaut man vielleicht auch dort gerne mal etwas lieber rein. Aber bleibt jedem selbst überlassen. Man kann sich aber auch die Darts live bei sich anschauen, auch die Darts der Stars. Und so hast du das auch gemacht. Erzähl uns doch mal ein bisschen. Du warst bei der Europapark-Darts-Gala. Hast da auch den ein oder anderen vor das Mikrofon bekommen, damit wir hier jetzt auch noch mal ein, zwei exklusive Aussagen haben können. Aber Jan, nimm uns mal ein bisschen mit rein in die Genese, bevor wir dann hier gleich den ein oder anderen Spieler hören.
Ja, also für die, die noch nie bei einer Gala der PDC Europe waren, das ist mittlerweile immer relativ ähnlich aufgebaut. Im Falle des Europaparks nutzt man eben ja, die Eventhalle des Parks dort. Da passen 2500 Zuschauer rein. Das ist weniger als im Alley Pally, aber doch eine enge eigentlich und dann volle Atmosphäre. Wirklich so, wie man es von anderen Darts-Events auch kennt. Alle sind ordentlich verkleidet. Hier im Dreiländereck bietet es sich noch an. Man hat viele Schweizer und Franzosen kommen sehen oder an den Autos erkannt oder an den Stimmen gehört. Wir sind ja in dieser Ecke der Republik wirklich nicht allzu sehr versorgt mit guten Turnieren. Ja, wir können nach Sindelfingen fahren, wir können jetzt glücklicherweise nach Basel fahren, aber dann ist da gar nicht viel drumherum. Und so versuchen doch viele den Darts-Hype, den es eben auch so langsam in dieser Ecke der Republik gibt, da mitzunehmen. Und ich glaube, 2020 war die erste Gala dort, damals noch mit ein bisschen einem anderen Format. Wie laufen diese Galas ab? Es sind in der Regel 6 PDC Pros da. Ich hatte es erwähnt. Gaga, Dirk van Dijvenbode, Johnny Clayton, Raymond van Barneveld, dann Scott Williams und Mike de Decker. Interessant auch, die beiden werden jetzt wohl häufiger eingesetzt bei diesen Galas, die ja hauptsächlich auch im deutschen Raum sind. Also deren Bedeutung für den deutschen Raum scheint größer zu werden. Und man spielt dann in 2-3er-Gruppen, jeder gegen jeden. Und die 2 Besten kommen ins Halbfinale. Es ergab sich hier in der einen Gruppe die ganz skurrile Situation, dass alle Spiele 4-3 endeten und die Zuschauer tatsächlich in den Genuss eines 9-Dart-Shootout kamen, in dem dann Raymond van Barneveld gegen Shaggy und Mike de Decker ausschied. Das war mal ganz lustig. Und dann wird das Ganze so ein bisschen ausgelockert, dass aufgelockert, dass auch mal die Zuschauer werden mehr mit eingebunden. Es gab dann hier ein Doppel, da wurde eine Dame aus dem Publikum genommen und ein Herr. Und die durften dann an der Seite von Gaga und Raymond ein Leg 7-0-1 spielen. Und so lockert man das Ganze auf. Aber ansonsten ist so das Ganze, die ganze Aufmachung schon so, wie man es auch von der European Tour kennt. Vielleicht eine Ergänzung noch, es dürfen dann auch mal Walk-on-Kids mit, die dann ja entsprechendes T-Shirt über haben und die Stars nehmen die an der Hand und die Spieler nehmen sich mehr Zeit für alles und ja, es werden auch mal Trickshots versucht. Es gab die Situation auch mal, Scott Williams, glaube ich, steht bei 132, eigentlich in einem relativ entscheidenden Moment und er versucht es eben dann über Bull-Bull Doppel 16 zu spielen oder ja, es wird ja auch mal eher Tops-Tops oder irgendwas ausgepackt, also man merkt, es geht jetzt hier nicht um Leben und Tod und es geht nicht um hohe Preisgelder. Die haben alle eine Antrittsgage. Aber um mal reinzuschnuppern, wie sich so ein Darts-Event anfühlt, ist das wirklich eine tolle Gelegenheit. Und ich habe die Gelegenheit noch genutzt, für eine lokale Zeitung hier auch ein paar Fotos zu schießen und hatte dann eben die Möglichkeit, in dem Falle auch Raymond von Barneveld und Gabriel Clemens zusammen mit anderen Journalisten Fragen zu stellen. Bei Barney waren wir nur zu zweit, aber das ist dann auch, wenn wir jetzt gleich die Schnipsel hören, der Grund, weshalb man auch andere Stimmen reinreden hört, weil wir dann doch da in einer Runde saßen. Und leider ist es im Hintergrund relativ laut. Wir saßen in einem Nebenraum der Bühne, aber die Tür ging doch immer mal wieder auf. Die Spieler liefen vorbei und deswegen ist es relativ laut. Aber es war eine schöne Möglichkeit, diese beiden Spieler einfach mal zu ein paar Dingen zu befragen. Und vielleicht, wenn du zur Gala oder deinen Erfahrungen mit Galas keine Ergänzung hast, würde ich sagen, gehen wir mal rein mit den ersten Tönen von Barney. Dann würde ich sagen, fangen wir damit an. Und ich habe Barney als erstes oder mit der Kollegin zusammen gefragt, was denn seine Ziele sind für das Jahr 2025. Er performt ja immer noch erstaunlich gut. Er steht jetzt auf Platz 34 der Order of Merit. Er holt einen Großteil seines Preisgeldes ja auf dem Floor. Aber er ist da nicht wegzukriegen und steht da eigentlich relativ solide. Und von daher mal seine Aussage zu seinen Perspektiven 2025.
But for me, the most important thing is this year, is that I'm keep playing on the major tournaments. That's for me. That's the most a goal to get, because there you can show yourself.
Yes.
And if you play really well, the whole world sees you. The world doesn't see you on a pro tour, you know, or maybe not on a Euro tour, but they see you on a major tournament like the World Match Play or the Grand Prix or whatever. So for me, it's important that I qualify for these major tournaments
okay.
every week.
Okay.
Of every month. Yeah.
Thank you.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Ja, Barney sagt hier ganz klar, dass er eben zu den großen Turnieren hin möchte, weil eben dort auch die öffentliche Wahrnehmung, die Sichtbarkeit groß ist, ist auch komplett verständlich. Was ich von ihm vielleicht noch ein bisschen mehr hätte hören wollen, ist so, wie sieht dieser... Also was will er jetzt nochmal langfristig erreichen? Will er jetzt einfach noch ein bisschen da sein, ein bisschen Preisgeld einheimsen, hier und da nochmal auf der großen Bühne performen? Oder ist da wirklich so dieser Wille hinter, nochmal anzugreifen als fünfmaliger Weltmeister, vielleicht nochmal zumindest sich selber das Ziel setzen, die Top 16 anzugreifen oder so?
Ja, das ist ganz interessant. Tatsächlich hat er das in einem Ausschnitt, den ich jetzt hier nicht eingespielt habe, auch gesagt. Er hat gesagt, das ist schwierig. Du fragst hier einen fünfmaligen Weltmeister, was sind deine Ziele? Und das fand ich eigentlich ein bisschen kurios. Klar, er hat diese fünf WM-Titel. er sieht sich irgendwie immer noch auf diesem Niveau oder sagt, dass es ist schwerer, das zu toppen. Es ist aber jetzt auch eine ganz schöne Weile her, seitdem der letzte ganz große Titel gekommen ist. Von daher finde ich dann, was er sagt, ich bin behind closed doors, bin ich im Moment ganz gut, aber eigentlich will ich auf die Bühne, wo ich wieder gesehen werde. Und da schwingt natürlich auch mit. Auf diesen Bühnen sehen wir im Moment viel zu viel Jermaine Vatimena und Gian van Veen. Also er will auch, er will generell mehr wahrgenommen werden, er will aber auch in den Niederlanden wieder höher gerankt werden, ja. Ich glaube, dass er an Michael van Gerwen im Moment nicht rankommt, das weiß er, und von hinten drücken ja noch andere in den Niederlanden, und deswegen finde ich die Antwort dann schon nachvollziehbar, dass er sagt, okay, erstmal Sichtbarkeit und länger bei den großen Turnieren mit dabei bleiben.
Und du hast Barney auch gefragt zu seiner Meinung hinsichtlich der neuen European Tour Regelung, die ihn ja auch mit betreffen können wird. Lass uns da auch einmal hören, was er dazu gesagt hat.
But PDC Europe and bigger events, ja. What do you think about the rules that have been changed? I mean, it probably doesn't affect you as much. Probably you have to start on a Friday 18th. Now.
I was 18th, so yeah. I was nearly getting the top 16 and avoid playing on a Friday night.
Now
that
have
means Friday night is always a risk. Yeah. But it's not easier for the guys who already been in the top 16. Players like Gian van Veen, you know, he goes from the Saturday now to the Friday. So he won't be happy, of course, because Saturday he got $2,500 prize money. Friday is $1,250. Now he needs to work for that $1,250, and he was already working hard. So the PDC sometimes they're just making new rules in January, and we all have to deal with it. We can't do anything against it, and sometimes it's not always easy. They want the biggest names on stage. I understand that. But if you invite the biggest players, it doesn't mean that they always come, you know, because they are invited anyway, they can skip one or two tournaments and the next time they're in again. And to get in the top 16 in the world, it's very hard. I'm £160,000 away from that. So this year, that was never going to happen. So I think it will be better if you find another ranking system that everyone can go in, you know. It's hard to find. The Euro Tour is really hard to organize it good. When the draw has been done, yeah, and one day later, one or two players, we say we're not coming. So then the organization is in trouble. Because what are we going to do? Then someone else is called up. He's getting £1,250 for free. He never qualified. He lost in the qualification. And he's eligible to play now and gets his £1,250. Which is not fair. You tried to qualify, you didn't make it, and he's still in. Like Jermaine Wattimina last year, Richie Edhouse last year, Mike De Decker. And they got another chance, and they were already lost, you know? And that's not right.
Ja, ich finde, es ist eigentlich ganz spannend, was er hier sagt. Es sind ja viele Aspekte drin. Ich wollte es jetzt aber nicht weiter aufstückeln, deshalb habe ich es jetzt so zusammengelassen. Also einmal natürlich so diese allgemeine Kritik an diesem immer wieder plötzlichen Wechsel der Regeln, und tatsächlich, ihn betrifft es ja durchaus als Nummer 18 der Pro Tour Order of Merit. Wenn da ein, zwei Absagen sind, dann wäre er eigentlich immer safe am Samstag gewesen. Er sagt auch, ich als Diabetiker muss jetzt einen Tag mehr spielen, habe mehr Unruhe drin. Und dann finde ich ja auch das Ende ganz interessant, wie er auch genau auf dem Schirm hat, wer da letztes Jahr nachgerückt ist, seiner Meinung nach unverdient. Und wie er dann auch genau aufzählt, wer dann weswegen wie viel Preisgeld mitnimmt. Also ich finde das eigentlich ganz spannend. Einen Vorschlag macht er auch nicht ganz, aber er wirkt etwas unglücklich und nimmt es eben so hin.
Ja, und hinsichtlich des letzten Jahres wird ein Name, den er jetzt noch gar nicht genannt hat, aber mit Kim Heibrechts ja eigentlich das allerbeste Beispiel sein, also für kein einziges European Tour Event qualifiziert gehabt, dann eben zum letzten European Tour Event nachgerückt und dort das Finale erreicht, kann man natürlich auch sagen, Chance genutzt, aber ja, es ist halt eben nachgerückt und nicht qualifiziert. Neben Raymond van Barneveld hast du auch noch Gabriel Clemens vors Mikro bekommen gehabt und du hast Gaga erst einmal gefragt zu seinem Ausblick zu 2025, aber auch ein bisschen Rückblick auf das, was so war. Lass uns da mal reinhören, was Gaga so gesagt hat.
Ich Gaga, vielleicht was Positiveres. Also hier vor der Gala wurden die Bilder von deinem WM-Run gezeigt. Ich denke, das ist wahrscheinlich das ganz große Ziel, wo du wieder hin willst, oder? Erfolgreich auf diesen Bühnen. Was für eine Rolle spielen jetzt auch nach dem vielleicht schwierigeren Jahr, aber jetzt auch solche Galas, um wieder in Form zu kommen? Ich meine, du hast hier illustre Gegner.
Ja, ich glaube, meine Form ist gar nicht so schlecht, auch 2024 gewesen. Also wenn man sich die Statistiken anguckt, war ich auch besser als manch andere, die jetzt hochgehypt werden. Über das ganze Jahr war ich vom Average höher als der ein oder andere. Und es gibt halt immer dieses Matchglück. Das hatte ich vielleicht 2024 nicht. Dann muss ich halt gucken, dass ich mir irgendwie wieder arbeite, dass ich das 2025 wieder habe.
Vielleicht.
Ja, auch hier finde ich es eigentlich eine ganz interessante Aussage von Gaga. Also es war eben wirklich so zur Erklärung, man zeigte eben nochmal diese alten Bilder, auch ne, Gervin Price mit Kopfhörern, hat Gaga auch gesagt, ja, das war damals ein geiles Match und da hätte er machen können, was er wollte, wenn er sich einen Mundschutz angezogen hätte, ich hätte ihn trotzdem besiegt. Und dann fängt er ja so an mit so ein bisschen, also ja, im Positiven, was nehme ich mir vor für 25 oder da soll alles gut werden, da möchte ich wieder hin, um dann aber wieder nach hinten zu schauen. Und ich weiß nicht, wie du die Aussagen siehst. Ich finde es tatsächlich, wir haben häufig schon drüber geredet. Ich bin eigentlich nicht ganz zufrieden mit dieser Aussage, weil immer zu sagen, ich hatte doch gute Averages, ich hatte nur Losglück. Über ein ganzes Jahr ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss. Es ist natürlich was dran. Er hat gute Averages gespielt und er hatte tatsächlich Losglück, aber vielleicht muss man dann doch über die eine oder andere Hürde mal springen. Also ich weiß gar nicht ganz, wie ich das zu interpretieren habe. Wie würdest du diese Worte einordnen?
Also mich persönlich überraschen diese Worte aus dem Mund von einem Gabriel Clemens nicht, weil das ist relativ genau die Linie, die er in Interviews oder öffentlichen Aussagen schon seit Jahren fährt. Ich finde diese Worte aber zu ambitionslos. Also wenn du sagst, was sind die Ziele für 2025, was willst du jetzt auch vielleicht anders machen, wie willst du angreifen, solche Sachen, da so eine Frage lässt ja relativ viel offen. Du kannst ja in zig verschiedene Richtungen antworten. Dann zu argumentieren, ja, also meine Averages waren ja eigentlich besser als bei vielen anderen Spielern und sowas. Faktisch alles richtig, finde ich aber keine gute Antwort auf so eine Frage. Also ich meine, dazu muss man ja auch sagen, abgesehen von jetzt vereinzelten Spielen und vereinzelten Phasen, waren die Averages im letzten Jahr bei Ricardo Pietrzko und bei Martin Schindler insbesondere auch nicht unbedingt so gut. Und Ricardo hat eine super WM gespielt und Martin hat 2 Titel auf der European Tour gewonnen. Und da muss man eben auch sagen, also Martin hat dann auch häufiger selber gesagt, ja, ich weiß, meine Averages waren nicht so gut und an vielen Stellen war auch noch mehr drinne, aber er hat eben diese Titel gewonnen. Und da, ich sag mal, muss irgendwie so ein bisschen mehr Ambition, Ehrgeiz, Ansporn in so einem Interview vielleicht auch mal durchkommen oder nicht nur in so einem Interview, sondern irgendwie auch in so einer Grundeinstellung bezüglich ja, der Turniere.
Ja, und ich hatte eigentlich auch versucht, ihm, es war vorher um ein, zwei noch negative Dinge auch wieder gegangen, ihm eigentlich eine positive Brücke zu bauen nach dem Motto, wie willst du denn jetzt, eigentlich wollte ich hören, was kann man denn mal ändern oder wo kann man noch gezielter dran arbeiten? Und ja, genau, ich habe dann eigentlich auch das gehört, wie du sagst, was ich immer kenne. Ihm ist von Herzen zu wünschen, dass es mit dieser Einstellung richtig geht. Dass er damit wieder zu altem Erfolg zurückkommt, aber ich hätte es mir in der auch ein bisschen anders in der Antwort erwartet.
Eine Sache, die sich 2025 aber definitiv ändern wird, das ist Fakt. Wir haben wesentlich mehr Spieler jetzt auf der Tour, wesentlich mehr deutsche Spieler, meine ich natürlich. 12 an der Zahl sind es jetzt. Und du hast ihn eben auch nochmal eine Sache explizit gefragt. Wie sieht das denn jetzt immer aus? Es wurde in Interviews immer berichtet bei den Players Championship Turnieren von dem deutschen Tisch. Der wird de facto jetzt auch einfach zu groß. Also mit 12 Spielern ist so ein Tisch dann auch schon relativ gut überfüllt. Wie schaut das aus? Wie schaut Gaga auf den Zuwachs auf der Tour auf die anderen Spieler?
Und vielleicht noch ein Blick auf 2025. Ihr habt immer vom deutschen Tisch gesprochen bei den Pro Tour Events. Jetzt ist es, glaube ich, eine deutsche Bierbank. Ihr seid jetzt zu 12. Ändert das was für dich? Buchst du deine Reisen eventuell anders? Nimmst du mehr? Ich glaube, du hast immer mit Martin viel zusammen geplant. Habt ihr jetzt eine größere Gruppe?
Ja, ich gucke generell, dass ich den einfachsten Weg habe. Martin ist ja gesetzt bei den European Tour. Deswegen hat er jetzt ein bisschen einfacher zu planen. Und ich gucke immer so mit Lou. Mit Lukas Wenig bin ich da sehr, sehr im Austausch. Mit Florian Hempel. Und mit denen ist auch sehr entspannt, sich ein Apartment zu teilen oder sich ein Airbnb zu holen. Das muss man einfach sagen, mit den beiden ist es total entspannt und das ist so das Ding. Darauf wird es hinauslaufen.
Ja, also es scheint sich für ihn nicht so viel zu ändern. Ich hatte dann nochmal nach Nico Springer nachgefragt, der ja geografisch auch nicht weit von ihm weg ist, aber er scheint sich da auf die alte Reisegruppe zu beschränken und dann wird man da auch, glaube ich, sehen, wie sich das im neuen Jahr zurechtruckelt. Aber ich denke, genug jetzt zum Europapark und diesen Ausblicken dieser beiden Spieler. Ich denke, jetzt kommen wir mal wieder aufs aktuelle Tagesgeschehen, bei dem es dann auch um Geld ging und auch erstmals wirklich um Ranking Money. Und wir sprechen natürlich über die Challenge Tour. Da haben die ersten 5 Events stattgefunden und die hatten es ja wirklich in sich.
Von Bahrain über Deutschland machen wir jetzt den Schwenk, wie du es gesagt hast, nach England. Wir schauen auf die Challenge-Tour-Turniere 1 bis 5. Der erste Block immer ganz spannend, weil er ist schon mal so relativ richtungsweisend, dass man einfach mal sieht, wo stehen die Spieler, wer wird sich herauskristallisieren und wer kann sich eben für die erste Vielzahl an Pro-Tour-Events berechtigte Nachrückerchancen ausrechnen. Und eine, die das auf jeden Fall machen kann, das ist Bo Greaves. Lass uns einmal über die 5 Turniere einzeln gerade chronologisch rübergehen, bevor wir dann auch nochmal einen Gesamtblick auf die deutschen Spieler, die Rangliste und so weiter werfen. Beginnen wir mit Challenge Tour Event Nummer 1, gespielt am Freitag, Vormittag, / Nachmittag. Bo Greaves, die kann sich gleich den ersten Titel dieser Challenge Tour Saison sichern. Die gewinnt ein enges Finale mit 5-4 gegen Stefan Belmont. Beide Spieler haben Matchstarts, alle Averages von ihr über den gesamten Tag über 90 Punkte, auch das wirklich herausragend. Bester Deutscher bei diesem Turnier, Michael Unterbuchner, der verliert im Halbfinale gegen Bo Greaves. Ansonsten die nächstbesten Deutschen, Daniel Klose und Arno Merck in den Top 64. Hier vielleicht Honorable Mention, Arno Merck, der schlägt Jimmy van Ski in den Top 256 mit 5-1. Und wen man auch erwähnen muss, das ist Mervyn King. Dem hat der Tourkartenverlust anscheinend nicht so stark zugesetzt. Die Q-School war schon wirklich sehr ordentlich schnitttechnisch und hat hier zum Beispiel auch nochmal ein Spiel im Achtelfinale, wo er über 110 Punkte im Schnitt spielt bei einem 5-0-Sieg über Graham Hall. Und ansonsten kann man sagen, Whitlock, Bo Greaves, Stefan Belmont, die alle schon mal wirklich positiv herausgegangen aus diesem ersten Challenge-Tour-Turnier des Jahres.
Ja, und zu Bo Greaves muss man sagen, dass nach meinen Informationen, was ich herausgefunden habe, es wohl noch nie einen Sieg auf der Challenge-Tour gibt oder einen Sieger oder eine Siegerin, die alle Spiele mit 90 plus gespielt hat. Also das ist nach meinen Informationen eine Premiere, auch von der Qualität her. Und sie hat auch Julian van der Velde, den wir vom Junioren-WM-Finale kennen. Sie hat Michi Unterbuchner und dann im Finale Stefan Belmont geschlagen. Also es war keine Laufkundschaft und das macht wirklich Lust auf mehr. Es war in der Q-School bei ihr am Ende ja knapp, nachdem sie irgendwie anfangs nicht so richtig in die Pötte gekommen war, aber zum Teil auch überragend gespielt hat. Und ich hoffe, dass spätestens mit diesem Turniersieg jetzt dieses ewige Gerede von sie kann nicht gegen Männer gewinnen, dann auch mal vorbei ist. Und sie ist mit diesem Sieg und der Geldverteilung auf der Challenge-Tour wahrscheinlich für die nächsten Monate immer Nachrückerin. Und was ja auch wichtig ist, die Top 8 der Challenge Tour haben ja die Möglichkeit, jetzt auch in den Qualifier für das Winmar Masters reinzugehen, in diese Vorqualifikationsrunde. Also auch da ist das relevant. Für sie wahrscheinlich nicht so sehr, denn sie wäre wahrscheinlich auch über die Women's Series berechtigt gewesen zu spielen, aber gerade als Nachrückerin auf der Pro Tour. Und wenn sie da dieses Niveau spielt, dann kann sie weit kommen.
Ich kann es dir jetzt gerade nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, meine aber, dass für die Qualifikation für das Winmar World Masters jeweils die Ranglisten aus dem letzten Jahr genommen werden, also Challenge Tour, Development Tour, Women's Series Ranking von 2024, nicht aus der aktuellen Saison. Beispielsweise bei der Development Tour würde das ja auch gar nicht funktionieren, da noch keine Events vorher gespielt worden sein werden. Aber sie bringt sich eben in eine sehr gute Position und muss sich darüber, wie auch immer es jetzt ist, auch keine Gedanken machen, weil sie es ja über die Women's Series sowieso hätte. Lass uns sprechen über Challenge Tour Event 2. Da ist es Carl Snaith, der gewinnt ein Überraschungsfinale gegen Tommy Lishman mit 5-1. Beide in der Q-School überhaupt keine Rolle gespielt. Jetzt auf einmal im Challenge Tour Finale. Lishman war schon in Challenge Tour Event Nummer 1 im Halbfinale. Stefan Belmont kann direkt nach dem Finale wieder ein Achtelfinale nachlegen. Und der beste Deutsche, das war Daniel Klose, in den Top 64. Bei 18 deutschen Startern schon eine kleine Enttäuschung, wenn man sagt, der beste Deutsche geht in den Top 64 raus. Genau, generell, ich glaube, wir kommen da gleich nochmal ein bisschen separat drauf zu sprechen. Jetzt abgesehen von diesem Run hier von Michael Unterbuchner, aus deutscher Sicht eher aber ein bisschen enttäuschend gewesen an diesem Wochenende.
Ja, deutlich enttäuschend. Ich glaube, da merken wir jetzt, dass einige der Spieler, die hier gut performt haben, jetzt zu Tourcards gekommen sind, nicht dabei sind. Und man merkt vor allem, dass Dragutin Horvat verletzt war, krank war oder sich erholt von einer Operation und deswegen nicht mitspielen konnte, was wirklich sehr schade ist, weil er sich hier in eine gute Nachrückerposition hätte bringen können. Er war letztes Jahr ja häufig Nachrücker. Dominik Grüllich war einige Male nachgerückt. René Adams war einige Male nachgerückt. Die waren eben zum Großteil, oder die drei waren jetzt hier alle gar nicht am Start. Und die Spieler, die da waren, man hätte, denke ich, schon von dem ehemaligen Tourcard-Holder Daniel Klose sogar noch ein bisschen mehr erwarten können. Michael Unterbuchner nach einer guten Q-School konnte man auf dem Schirm haben. Wir können nachher auch mal die Frage stellen, wo ist Franz Rötsch? Aber genau, 18 Teilnehmer, sicher nicht alle nur die Creme de la Creme des deutschen Dartsports, aber bisschen mehr oder mal doch nochmal hier oder da ein Halbfinale, vielleicht wäre schon schön gewesen, zumal eben durch die Geldverteilung es dir auch nicht wirklich viel bringt, wenn du in die Top 64 kommst.
Dann ein Blick auf den Samstag, die Turniere 3 und 4 begonnen, wieder einmal mit Bo Greaves, die ihren zweiten Titel hat holen können, ein Gesamtaverage von 95,43 Punkten bei diesem Turnier, das ist wirklich allererste Sahne, in 7 von 8 Spielen spielt sie auch hier über 90 Punkte, zweimal davon sogar über 100, gewinnt das Finale ganz klar mit 5-0 gegen John Henderson, schlägt aber auch ein Jimmy van Skee, ein Andreas Harrison, ein John O'Shea und den Vortagesfinalisten Tommy Lishman. Erwähnenswert eventuell auch noch Jimmy van Skee, der hier im Halbfinale war. Bester Deutscher hierbei, Kevin Troppmann in den Top 16. Und bei dem zweiten Event des Tages war es Darius Labanauskas, der seinen ersten PDC-Titel hier holen konnte mit 5-3 gegen Mervyn King. Joe Hunt und Ted Evans, die standen jeweils im Halbfinale. Simon Whitlock, der war im Viertelfinale. Bester Deutscher, auch hier wieder einmal Daniel Klose in den Top 32. Michael Unterbuchner geht in den Top 64 gegen den späteren Sieger Labanauskas raus. Und auch Arno Merck wieder einmal in den Top 64 gewesen.
Ja, ich denke insgesamt eigentlich ein ganz interessantes Ergebnis, insbesondere auch dahingehend wieder, dass die alten Herren, Mervyn King hatten wir schon erwähnt, aber auch ein Simon Whitlock eigentlich ganz gut abschneiden. Bei Whitlock hatte man ja die Woche schon, war über diverse Posts von ihm diskutiert worden, nach dem Motto, jetzt ist die Karriere zu Ende, er geht aufs alten Teil, spielt nur noch Senior Tour. Auf einmal spielt er hier die Challenge Tour, vielleicht auch in der Hoffnung, doch nochmal in Nachrückerpositionen zu kommen. macht es ganz ordentlich. Darius Labanauskas, der ja bei der Q-School jetzt auch nicht ganz schlecht war, holt sich hier seinen Titel irgendwie, dann aber doch überraschend. Andererseits, wir kennen ihn seit Jahren, wir wissen, dass er mit einem guten Run mal was machen kann. Wenn wir nachher über die Rangliste sprechen, ist es erstaunlich, weil das war nämlich tatsächlich das einzige Event, bei dem er Ranking Money eingespielt hat, was ihn in der Rangliste aber deutlich weiter nach vorne spielt als andere, die beide Tage oder an allen drei Tagen eigentlich gut gespielt haben, mehrere Siege eingefahren haben. Aber so ist das System nochmal. Und am heutigen Tag war es dann nicht so, dass wieder das erste Turnier des Tages Bo Greaves gewonnen hat, sondern diesmal war Stefan Belmont dran, der ja auch alle drei Tage wirklich gut performt hat und eben jetzt auch in der Rangliste tatsächlich auf Platz 2 steht. Und er besiegt auch einen alten Bekannten, Danny Jansen, relativ klar mit 5-1 im Finale. Danny Jansen, der ja unter anderem auch schon auf der Pro Tour Titel gewonnen hat, der ansonsten vor allem durch seine Frisur auch Aufmerksamkeit oder Berühmtheit erlangt hat. Ich weiß tatsächlich nicht, wie der Schnitt im Moment ist, da es nur im Stream war oder über Dart Connect konnte ich die Frisur nicht sehen. Halbfinalisten hier vielleicht noch zu erwähnen, Aidan Kirk und Michael Flynn aus Irland. Auch wieder einer, der eigentlich über alle Tage ganz ordentlich war, ist Andreas Harrison, auch hier wieder im Viertelfinale. Und die besten Deutschen, da wiederholt es sich eigentlich so ein bisschen Daniel Klose in den Top 16, diesmal Franz Rötsch in den Top 64. Aber das war es dann eben auch schon wieder durch die deutsche Brille. Einen, den wir hier jetzt nicht immer erwähnt haben, der aber auch ein paar Mal ganz gut gespielt hat aus deutschsprachiger Sicht, war Marcel Walpen. Allerdings hat es dann insgesamt auch nicht zu wirklich relevanten Preisgeldern gereicht. Vielleicht sollten wir uns an der Stelle dann das Ranking angucken oder wolltest du nochmal zu Labanauskas, glaube ich, was sagen?
Ich wäre jetzt zum Ranking gegangen und wollte sagen, daraus resultiert folgendes Challenge Tour Ranking nach den ersten 5 Turnieren. Bo Greaves relativ klar auf Position 1 mit 5.150 Pfund wird sich, ich habe es vorhin schon einmal kurz gesagt, gerade auch wegen der wahrscheinlich noch anhaltenden Sperre auch für die Players Championship Turniere von Dom Taylor wirklich für jedes Turnier eine Nachrückerchance erspielt haben. Die Frage ist dann natürlich, wie viel nimmt sie davon an? Gerade wenn wir dann jetzt auch nicht nur hier irgendwie über Leicester sprechen, sondern eben auch über Rosmalen, über Hildesheim. Stefan Belmont, der kann sich auch richtig gute Chancen ausmalen auf Position 2, 4.100 Pfund. Die beiden haben sich hier so ein bisschen abgesetzt vom Rest auf Position 3, Carl Snaith, 2.575 Pfund. Da ist es dann in erster Linie dieser Titel, der ihn trägt, dotiert mit 2.500 Pfund. 75 Pfund gab es für ihn sonst noch dazu. Bei Darius Labanauskas, der aktuell Nummer 4 der Challenge Tour, ist das Ganze sogar noch extremer. Der hat einen Titel geholt und steht im Ranking insgesamt bei 2.500 Pfund. Also ein Turniersieg, ansonsten kein Preisgeld. Da sieht man wieder, was sowas eben ausmachen kann. Tom Lischmann ist auf Platz 5, hat wesentlich mehr Siege als Labanauskas, aber eben diesen Titel nicht geholt. Daher hier die Nummer 5, auf der Nummer 6 Kevin Burness, ein Spieler, den man auch sicherlich kennt aus älteren WM-Zeiten. Position 8 Mervyn King, Position 7 Mervyn King, Position 8 John Henderson, also auch altbekannte Vertreter. Ich glaube, diese 8 sind es in erster Linie, die sich immer wieder für die Events gute Chancen ausmalen können werden. Und dann natürlich mit der deutschen oder deutschsprachigen Brille nochmal die Sicht drauf. Michael Unterbuchner, Position 23, 825 Pfund. Kann man auch sagen, vielleicht aus diesem Halbfinale, was er vorgelegt hat, dann auch ein bisschen wenig gemacht. Daniel Klose war hier noch der konstanteste deutsche Spieler. Position 27 ist es für ihn, 725 Pfund. Arno Merck auf der 64 mit 350 Pfund. Die Position 68 Kevin Troppmann und du hast ihn angesprochen, auf Position 72 Marcel Cello Walpen. Gleiche Summe wie Kevin Troppmann eingespielt. Also ich glaube, unter Buchner und Klose. Das könnte gerade noch im Nachrücken so für Hildesheim gut klappen, weil da ja auch wesentlich mehr Absagen sind, weil da auch immer wieder Spieler sind, die nachrücken könnten, aber dann nicht wollen. Für Arno wird es schon mit der Position eng, auch selbst, glaube ich, für Hildesheim nachzurücken. Aber zumindest für Unterbuchner und Klose sollte hier eine realistische Chance bestehen. Und wen man auch noch nennen muss im Ranking auf Position 138, muss man ein bisschen weiter runtergehen. Fallon Sherrock steht bei 75 Pfund. Und da muss man einfach auch mal konstatieren, was für eine Distanz mittlerweile da auch einfach zu Bo Greaves vorliegt.
Ja, ist wirklich erstaunlich, oder? Ich meine, wir haben sie vor ein paar Wochen wieder auf der Bühne im Eli Pelli gesehen. Medial zieht sie natürlich immer noch ganz viel Aufmerksamkeit auf sich. Wir wissen, dass auch bei ihr es gesundheitlich eben immer wieder Probleme gibt. Jetzt auch gerade vor der WM sie da viel Medikamente nehmen musste, was sicher auch alles einem regelmäßigen Training nicht gerade förderlich ist. Aber der Abstand hier ist schon erschreckend. Und dann auch in der Wahrnehmung, da war wirklich auch kein Run dabei. Auch bei der Q-School war es ja nicht wirklich gut, was dann am Ende bei rauskam. Und da muss man sagen, da ist Bo Greaves mittlerweile meilenweit enteilt. Es ist ja auch, wenn man plump die Averages des letzten Jahres dann nebeneinander hält, ist da ein Riesenunterschied. Auf der Women's Tour, denke ich, ist sie wieder eine für die Top 4, Top 8. Denke, dass sie das auch spielen wird. Wenn Bo Greaves aus der Rangliste wieder rausfällt, ergeben sich dann natürlich gute Möglichkeiten, auch zum Nachrücken auf einige der großen Turniere, bei denen Frauen teilnehmen. Übrigens dieselbe Summe wie Fallon Sherrock hat eben einer der doch eigentlich renommierteren deutschen Spieler, Super League-Teilnehmer, Franz Rötsch, auch eingespielt. Der hat auch 75 Pfund, ist aber, ich glaube, auf 125 gerankt. Also auch da muss noch ein bisschen was kommen, wenn es mit dem Nachrücken mal klappen sollte.
Dann würde ich sagen, setzen wir auch den Haken hinter die Challenge-Tour, können damit diesen Dreierpack abhaken und fertig machen. Uns bleibt jetzt nichts anderes mehr übrig, als einen kleinen Ausblick zu wagen. Erst einmal, ja, ich sag mal so, in der Rangfolge schon nochmal sehr weit unten haben wir am heutigen Montag noch zwei Qualifikationsturniere für die UK Open, die im Anschluss an die Challenge Tour gespielt werden. Ansonsten dann am Freitag und Samstag haben wir das Toto Dutch Darts Masters in Den Bosch. Und am Samstag und Sonntag, dem 25. und 26., finden die Asian Tour Turniere 1 bis 4 in Dubai statt. Das ist so das, was in dieser Zeit in der kommenden Woche auf der Agenda steht. Jan, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass wir beide das hier besprechen konnten und du das wieder einmal gemacht hast. In der nächsten Woche, in der nächsten Folge wird Kevin dann wieder regulär hier zurück sein und an meiner Seite sein. Freue ich mich auch schon drauf, aber ich freue mich auch schon drauf, eigentlich ja zu sagen zu können, dass das sicherlich nicht das letzte Mal war, dass auch wir beide hier gemeinsam aufgenommen haben. Jan, das macht mir immer sehr viel Spaß.
Das macht mir auch viel Spaß und die Freude ist ganz meinerseits und ich bin da recht optimistisch, dass wir aufnahmetechnisch dann nochmal zueinander finden. Von daher,
gut.
Schöne Woche euch allen.
Bis dahin. Ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.